Wir haben uns für diese Tage die Psalmen vorgenommen. Ich werde über Folgendes in diesen Tagen zu euch reden. Zuerst gebe ich eine kurze allgemeine Einführung in die poetischen Bücher, um den Standort der Psalmen innerhalb des Kanons besser zu erkennen. Dann will ich versuchen, euch einen Überblick zu geben über das ganze Buch der Psalmen, und ich nehme an, dass wir den Vormittag damit verbringen werden. Und von morgen an werden wir zur Hauptsache einzelne Psalmen, die David in bestimmten Situationen seines Lebens schrieb und dann sang oder sang und dann schrieb, miteinander durchgehen. Das haben wir also vor uns. Wir lesen im Alten Testament, ich hoffe wenigstens, dass ihr das tut, ein Buch nach dem anderen. Jeder halbwegs zivilisierte Mensch beginnt ein Buch vorne und liest es schön der Reihe nach. Ich sehe also überhaupt keinen Grund, warum man das bei der Bibel nicht so machen sollte. Und wir haben Gesetzesbücher gelesen, die historischen Bücher gelesen. Dann lesen wir mit einem Mal Bücher von der Art des Buches Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohes Lied. Dann lesen wir weiter prophetische Bücher. Nun, ich sage nicht, dass man genau nach diesem System oder nach dieser Methode verfahren muss beim fortlaufenden Lesen. Aber es ist sicher richtig und wichtig, ja, notwendig, dass wir die ganze Bibel systematisch lesen, auch wenn man an zwei oder drei Orten gleichzeitig liest. Nun, wir erkennen ziemlich bald, dass die sogenannten poetischen Bücher, eben Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohes Lied, dass sie eine Eigenart haben, obwohl jedes verschieden ist, haben sie doch auch eine Eigenart, die alle miteinander verbindet und die sie als eine gesonderte Gruppe von den übrigen Büchern der Bibel unterscheidet. Was ist bei euch der Eindruck, wenn ihr die Psalmen lest? Was ist das Besondere an den Psalmen für euch? Was würdet ihr sagen? Das direkte Reden zu Gott, ja, das ist sicher etwas, das uns allen auffällt. Wenn ihr irgendjemand einen Bibelvers mitgeben wollt auf den Weg oder ein Kärtchen schreibt, wo sucht ihr meistens? Nicht immer, aber meistens. In den Psalmen. Warum das? Spricht in die Situation. Ja, persönlich. Das sind all diese Dinge, die uns dazu bewegen, dass wir uns immer wieder an die Psalmen wenden und dass wahrscheinlich die Psalmen auch das meistgelesene Buch in der Bibel ist. Die poetischen Bücher insgesamt, die haben diese Eigenart, sie sind persönlich. Und das ist doch sehr verschieden von dem, was wir aus den Gesetzesbüchern kennen. Wir lesen den Schöpfungsbericht. Da geht es um das Größte und das Weiteste, das man sich denken kann. Der ewige Gott, die ganze Schöpfung, der Mensch, die Menschheit. Natürlich Dinge von unendlicher Tragweite werden uns da beschrieben, geschildert. Und im ersten Mosebuch wird uns dann gezeigt, wie Gott anhand schon einzelner Menschen und dann einer Familie, aber doch handelt immer im Blick auf die ganze Menschheit, alle Völker der Erde sind im Blick. Wir kommen zu den historischen Büchern, Josua, Richter, Ruth, Könige. Natürlich begegnen wir da einzelnen Personen. Es wird uns ihr Leben beschrieben, ihr Glaube wird uns beschrieben, ihre Siege, ihre Niederlagen werden uns beschrieben. Aber diese sind beständig eingebunden in das Ergehen des ganzen Volkes, in dem sie lebten. Josua, sein Glaube, Josuas Weg, den er ging, wird dargestellt in der Weise und ist darum von Belang, als sein Glaube und als sein Gehorsam das ganze Volk Gottes betraf. Und das gleiche gilt für David. Das gleiche gilt für die Richtergestalten. Und dann kommen wir zu Hiob, und das ganze Buch Hiob handelt von einem Mann und von seinen Dialogen, wohl mit Freunden, aber mehrheitlich von seinen Reden vor Gott und nachher Gottes Reden zu ihm. Und genauso in den Psalmen. In den Psalmen geht es um den Einzelnen, wie er seine Empfindungen, seine Sorgen, seine Ängste, seine Freude vor Gott ausspricht, ausdrückt, zu Gott ruft, Antworten von Gott empfängt. Im Buch der Sprüche geht es auch um den Einzelnen. Es wird immer der Einzelne dort angesprochen. Mein Sohn, höre, mein Sohn. Im 5. Mosebuch steht auch oft, höre, aber immer höre Israel. Shema Israel, höre Israel. Das ganze Volk, hier aber höre mein Sohn, also persönlich. Nun, wir merken, dass uns die poetischen Bücher fehlen würden, hätten wir sie nicht. Und warum brauchen wir denn Bücher dieser Art in der Bibel? Wir brauchen sie aus dem folgenden Grund. Wir sind in der Lektüre des Alten Testaments zum zweiten Buch Chronika gekommen. Nachher haben wir vielleicht gelesen Esra und Nehemia. Auf alle Fälle ist der Eindruck, der uns geblieben ist, der, dass ein ganzes Volk, obwohl es von Gott solche Vorrechte hat, eine solch hohe Berufung an dieses Volk ergangen ist, dass dieses Volk beständig von seinem Gott abdriftet. Und so endet ja die Geschichte des Alten Testaments, des alttestamentlichen Gottesvolkes zunächst mit dem Exil, dem Verlust des Landes, Zerstörung des Tempels. Und dann haben wir diese Bücher, eben Esra, Nehemia, Esther, die uns andeuten, die uns zeigen wollen, dass Gott dieses Volk doch nicht dahin gibt, sondern dafür sorgt, dass ein Überrest da ist, solche da sind, die oder an denen und durch die er seinen Vorsatz mit diesem Volk doch verwirklichen wird. Aber was den Menschen betrifft, was die Nation betrifft, geht die Entwicklung ganz eindeutig abwärts und immer weiter weg von Gott. Und da stellt sich die Frage, was tut dann der Gerechte? Das ist die Frage, die der Beter im Buch der Psalmen stellt. In Psalm 11 findet sich diese Frage. Psalm 11. Ich sehe, dass ihr einige solche Blätter hier vor sich habt. Wo hast du die her? Habe ich die letztes Jahr verteilt? Also ich habe das, was ich jetzt über die poetischen Bücher sage und was ich dann im Überblick über die Psalmen heute Morgen durchnehme, hier aufgeschrieben. Wir können das fotokopieren. Aber das soll euch also nicht ein Grund sein, keine Notizen zu machen, ihr dürft das trotzdem, ihr müsst aber nicht unbedingt, einfach wie ihr das besser findet. Also Psalm 11, hier lesen wir im Vers 3, Psalm 11, Vers 3, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Die Grundpfeiler umgerissen, das ganze Gemeinwesen durch den Götzendienst, durch den Unglauben eingebrochen, ja, die ganze Nation in die Verbannung verschleppt. Was tut dann der Gerechte? Das ist ja die Frage. Und die Antwort wird alsbald gegeben im Vers 4, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Dann bleibt dem Gerechten sein persönlicher Glaube an Gott. Und diesen Glauben kann ihm der Unglaube des Volkes nicht nehmen. So bleibt also dem Einzelnen auch inmitten des allgemeinen Niedergangs der Weg des Glaubens, der Gottesfurcht und des Gehorsams gegenüber seinem Gott. Wir können das auch anwenden auf uns, die wir ja Christen sind, und wir gehören damit zu einer Christenheit, deren Geschichte um nichts besser gewesen ist als die Geschichte Israels, um nichts treuer und darum auch eine Geschichte des Niedergangs, eine Geschichte des Abfalles, des immer größeren Unglaubens und der Untreue. In diesen poetischen Büchern lernen wir, dass wir deshalb nicht von den Vorrechten, die Gott den Seinen bereitet hat, ausgeschlossen sind. Wohl teilen wir das Geschick der Gemeinschaft, in der wir leben. Ein treuer Mann, ein glaubender Mann wie Daniel, wurde in die Verbannung verschleppt. Er teilte so das Geschick eines untreuen Volkes, das zeitliche, das irdische Geschick. Aber er hatte durch seinen Glauben, durch seine Treue, ein offenes Fenster zu Gott. Daniel Kapitel 6, buchstäblich ein Fenster Richtung Jerusalem. Und das bleibt auch uns. Und wir lesen die Psalmen und finden in den Psalmen Ermunterung, Stärkung des Glaubens, Trost, werden in unserem Weg, in unseren Überzeugungen befestigt. Es ist bemerkenswert, wie oft in den Psalmen der Beter darüber klagen muss, dass der Gottlosen viele sind, der Bedränger viele sind, aber dass er in all dem nicht allein ist, sondern seinen Gott hat. 5 poetische Bücher, ich nenne ganz kurz das Thema dieser 5 Bücher, das jeweilige Thema, und dann wenden wir uns schon den Psalmen zu. Das Buch Hiob antwortet auf die Frage, auf Fragen, welche Leiden, das nicht unmittelbar selbst verursacht ist, hervorrufen. Hiob leidet, das ist uns bekannt, aber er leidet nicht, weil er etwas verschuldet hat. Aber er leidet natürlich in einer Welt der Sünder und der Sünde, wo eben der Sünde wegen Leiden in der Welt ist. Und das ist genau die Position des Gerechten, der seinen Gott kennt, seinen Gott fürchtet, seinen Gott liebt, seinen Gott gehorchen will, ihm leben will, aber er leidet an all dem, was die Sünde in die Welt gebracht hat und das natürlich auch sein Teil ist. Er ist ja auch ein Sünder. Das Buch Hiob antwortet auf die Frage nach dem Wozu solchen Leidens, und Jakobus gibt uns die Antwort im Neuen Testament. Jakobus sagt, wir müssen das Ende Hiobs ansehen. Dann verstehen wir Hiob. Da steht in Jakobus Kapitel 5, Vers 11. Jakobus Kapitel 5, Vers 11. Sie Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben von dem Ausharren Hiobs, habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Das ist das Entscheidende. Das Ende zeigt uns, gibt uns die Antwort auf die Frage, auf die Fragen, die Hiob stellt. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ende ist größer als der Anfang. Alles, was Hiob in seinem Leiden verlor, war geringer als das, was ihm der Herr zu geben gedachte. Und das zeigt uns, dass das Ende, die Hoffnung, das, was uns Gott bereitet hat, größer ist, nicht aufgewogen werden kann mit der Zeit, der Drangsal und des Leidens, durch das wir gehen. Die Botschaft des Buches Hiob ist also Hoffnung. Das ist die Antwort Gottes auf das Leiden, auf Drangsal, Not, Schwierigkeiten, Hoffnung. Hoffnung aber eben im biblischen Sinne, Hoffnung als Gewissheit in Bezug auf zukünftige Dinge. Das ist Hoffnung. Nicht eine ungewisse Erwartung, sondern Gewissheit, aber im Blick auf zukünftige Dinge. Das Thema der Psalmen, das kann man ganz knapp so umfassen, der Glaube der Erlösten. Also in Hiob haben wir Hoffnung der Erlösten. In den Psalmen der Glaube der Erlösten. Nun, auch in den Psalmen kommt Hoffnung zum Ausdruck. Wir können das ja nie auseinandernehmen. Wenn Glaube da ist, ist auch Hoffnung da. Aber doch wird stärker der Glaube betont. Nun, wie kann man Glauben im Gegensatz zu Hoffnung umschreiben? Glaube ist Gewissheit in Bezug auf bereits geschehene Dinge, auf vollbrachte Dinge. Der Glaube stützt sich auf das, was Gott in der Schöpfung und in der Erlösung gewirkt hat. Glaube also Gewissheit in Bezug auf bereits geschehene Dinge, Hoffnung, Gewissheit in Bezug auf zukünftige Dinge. Nun, wir werden ja auf die Psalmen dann näher zurückkommen, darum sage ich jetzt nichts mehr dazu. Im Buch der Sprüche wird uns göttliche Weisheit gelehrt, und zwar göttliche Weisheit für den Weg des Erlösten durch diese Welt. Die Welt ist durch die Sünde wie ein Trümmerfeld geworden, und so ist das Leben gleich das Leben des Erlösten einer Irrfahrt, wo es an Klippen und an Versuchungen und Fallstricken vorbeizukommen gilt. Verführung, Versuchung ist da. Und da braucht der Sohn der Weisheit, das Kind Gottes, Weisheit, göttliche Weisheit, die ihn den Weg auf das Ziel zu gehen lehrt, so dass er den Kurs behält und nicht abirrt. Der Weg des Erlösten durch diese Welt. Ihr könnt das einmal für euch machen, wenn ihr das Buch der Sprüche studiert. Beachtet einmal, wie häufig das Wort Weg oder Pfad vorkommt in diesem Buch. Der Weg ans Ziel. Prediger lehrt den Erlösten göttliche Weisheit. Diesmal aber göttliche Weisheit auf etwas anderes bezogen. Göttliche Weisheit, um die Zeit dieses Lebens richtig zu leben. Denn so sehr unser Weg, unser Leben ein Weg ist, mit einem Ziel, ist unser Leben auch ein Aufenthalt. Ist es ja auch. Es wäre einfach unsinnig, würden wir das abstreiten. Wir halten uns hier auf, einige Jahre. Das ist ganz einfach so. Und wir brauchen Weisheit, göttliche Weisheit, damit wir uns während dieses Aufenthalts nicht töricht, sondern weise verhalten. Und diesen Aufenthalt, den füllen wir aus mit Dingen wie Essen und Trinken, nicht wahr? Jetzt könnt ihr einen auf die Idee kommen und sagen, das zeitliche, das irdische Leben ist nichts, das ewige Leben ist alles, ich höre auf zu essen und zu trinken. Ist das weise? Nein, das ist töricht. Oder es könnte einer sagen, das Leben und dieser, das Dasein, dieses Leben ist das einzige Leben, das ich habe, und darum will ich dieses Leben genießen, also essen und trinken. Ist das Leben? Ist das weise? Nein, das ist töricht. Und im Buch Prediger bekommen wir die Antwort darauf, wie wir mit solchen Dingen umgehen sollen. Essen und trinken. Kleidung. Es wird von Kleidung in diesem Buch gesprochen. Es wird ausdrücklich gesagt, wie man sich kleiden soll. Deine Kleider seien weiß, steht zum Beispiel. Dann wird sogar gesagt, man soll sein Haar mit Pomade kämmen. Öl fehle nicht auf deinem Haupt. Ja? Und ich habe das jetzt ein bisschen scherzhaft formuliert. Es werden von diesen Dingen gesprochen, die wir alltäglich tun, jeden Tag. Essen, trinken, uns kleiden, uns waschen. Denn es sind Leute auf die Idee gekommen, ja, wenn das ewige Leben alles ist, dann brauchen wir nicht oder kaum zu essen. Dann sollen wir uns auch nicht am Essen oder das Essen genießen, das sei falsch. Und haben dann nur Brot gegessen und damit das Brot auch nicht, ja, nicht gut schmecke, Asche aufs Brot gestreut und nur Wasser dazu getrunken. Der sogenannte heilige Franziskus hat das getan. Wir lesen im Buch Prediger von Bildung. Ja, wie sollen wir denn damit umgehen? Alle von uns haben auch einen Weg der Bildung durchschritten, sind zur Schule gegangen, haben einen Beruf gelernt. Ist das wertlos? Ist alles eitel? Ja, wir haben es ja doch getan. Ja, haben wir denn gesündigt, als wir es taten? Und so gibt uns das Buch Prediger die göttliche Belehrung, die wir brauchen, göttliche Weisheit, um mit diesen Dingen richtig umzugehen. Ihnen den richtigen Platz zuzuweisen. Weder zu sagen, wir hören auf zu essen und zu trinken, wir lesen keine Bücher mehr, eignen uns keine Bildung mehr an, noch aus Essen und Trinken und Bildung einen Götzen zu machen. Göttliche Weisheit, um richtig zu leben. Das ist also das Thema von Prediger. Dann das Lied der Lieder hat die Liebe im Leben der Erlösten oder des Erlösten zum Gegenstand. In Hiob hatten wir Hoffnung, in Psalmen Glauben und im Lied der Lieder die Liebe. Und jetzt zum Buch der Psalmen. Das Thema des Buches der Psalmen, Glaube. Der Glaube der Erlösten. Ein Grundmuster, das wir in diesem Buch finden, ist folgendes. Der Beter ist bedrängt oder der Beter ist voller Freude. Beide Male, in welcher Verfassung er sich auch befindet, Entweder hat er vorher oder setzt er nachher sein Ergehen, seinen Zustand zu den zwei großen Tatsachen unserer Existenz in Beziehung. Erst einmal zu Gott und dann zu dem, was Gott in der Schöpfung und in der Erlösung getan hat. Es ist einer bedrückt, von Feinden umstellt, bedrängt, verzweifelt, der Glaube ergreift Gott, den ewigen Gott, und indem er daran denkt, dass er der Schöpfer ist und der Erlöser ist, gewinnt er Zuversicht, Freude, Dankbarkeit und so wird aus der Bedrängnis Anbetung. Und wenn er anbetet, dann betet er an, weil Gott Gott ist, der alles erschaffen hat und weil Gott der Erlöser ist. Das wird in fast in allen Psalmen von verschiedener Weise her variiert. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Sich daran orientieren und sich darauf stellen, wer Gott ist und was Gott getan hat. Und darin findet der Betende Festigkeit, Zuversicht, Freude, Dankbarkeit. Also der Glaube des Erlösten ist das Grundthema dieses ganzen Buches. Ich will zwei Zitate über das ganze Buch der Psalmen stellen. Zuerst ein sehr altes Zitat, das ist tatsächlich 1600 Jahre alt, und nachher ein anderes, das ist 300 Jahre alt, und nachher werden wir noch eines lesen, das ist 100 Jahre alt, also fast aus der Zeit der ganzen Kirchengeschichte. Es sagte einer, der im 4. Jahrhundert lebte: Obwohl alle Schrift die Gnade Gottes atmet, so ist doch das Buch der Psalmen köstlicher als alle anderen. Geschichte unterweist, Gesetz lehrt, Prophetie kündigt an, rügt und straft, Sittlichkeit überführt, aber im Buch der Psalmen haben wir die Frucht all dieser genannten, eine Arznei zum Heil des Menschen. Nun auch, wenn wir vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen anders formuliert hätten, aber wir stimmen sicher mit diesem Eindruck überein. Die Psalmen sind ungeheuer vielfältig, und dieses Urteil hat Ambrosius von Mailand, der so etwas wie der geistliche Vater von Origenes, nicht Origenes, von Augustin war, geschrieben. 1300 Jahre später schreibt der puritanische Bibelausleger Matthew Henry in seiner Einleitung zu den Psalmen Folgendes: Wir haben jetzt eine der erlesensten und herrlichsten Teile des ganzen Alten Testaments vor uns. Ja, so viel ist darin von Christus und von seinem Evangelium, wie auch von Gott und von seinem Gesetz, dass man es eine Zusammenfassung beider Testamente genannt hat. Es ist wirklich eine Bibel im Kleinen. Das werden wir gleich noch sehen, dass die Psalmen wie eine ganze Bibel im Kleinen ist. Und dann noch ein dritter Ausleger, Psalmenausleger Spurgeon. Er hat einen sehr umfangreichen, geradezu monumentalen Kommentar zu den Psalmen geschrieben. 20 Jahre lang arbeitete er daran, und als der letzte Teilband erschien, schrieb er im Vorwort dazu Folgendes: Ein Hauch von Wehmut legt sich auf meinen Geist,
da ich von der Schatzkammer Davids scheide. Werde ich doch auf Erden keine reichere Vorratskammer finden als diese, wiewohl mir der ganze Palast göttlicher Offenbarung offen steht. Gesegnet sind sie gewesen, die Tage, die ich zusammen mit David verbrachte, mit ihm trauerte, hoffte, glaubte und frohlockte. Darf ich erwarten, diesseits der goldenen Tore Stunden tieferer Freude zu verbringen? Vielleicht nicht, denn es sind außerlesenste Stunden gewesen, in denen die Harfe des großen Sängers des Heiligtums mein Ohr bezaubert hat. Und dann sagt er noch etwas zur besonderen Form der Psalmen. Die Psalmen sind ja Lieder. Und ein Lied mag genau die gleichen Wahrheiten lehren wie ein gelehrter Diskurs. Und doch wirkt ein Lied ganz anders. Und er sagt Folgendes, eben zur Form der Psalmen. Das Buch der Psalmen lehrt uns den Gebrauch der Schwingen, wie auch der Worte. Es lässt uns auffahren in die Höhen und lässt uns singen. Man nennt das Buch der Psalmen darum auf Griechisch eben Psalmen, Psalmoi. Das bedeutet so viel wie zu Instrumentalbegleitung gesungene Lieder. Das ist ein Psalmos. Das ist ein Lied, zu dem man auf einem Instrument spielt. Auf Hebräisch heißen die Psalmen Sefer Tehillim, Buch der Lobpreisungen. Also auf Hebräisch hat man mehr den Inhalt und im Griechischen mehr die Form im Titel bezeichnet. Das Buch der Lobpreisungen, denn tatsächlich ist Lobpreis das, was in den Psalmen dominiert und in fast jedem Psalm wendet Niedergeschlagenheit oder Verzweiflung oder Angst oder Trauer sich in Lobpreis, in fast jedem, nicht ganz in jedem. Wir haben eine bemerkenswerte Ausnahme, ein Psalm, der vom Anfang bis zum Ende düstere Klage ist. Welcher ist das? 88, ja. Psalm 88. Und doch ist auch dieser Psalm nicht ohne Licht und Hoffnung. Also der Psalm 88 beginnt so: Herr Gott meiner Rettung, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien, denn satt ist meine Seele von Leiden und mein Leben ist nahe am Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Unter den Toten hingestreckt, gleich Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Und so geht es weiter bis zum Ende des Psalmes, Verse 17 und 18. Sie haben mich umringt wie Wasser den ganzen Tag, sie haben mich umgeben allesamt, Freund und Genossen hast du von mir entfernt, meine Bekannten sind Finsternis. Und doch ist dieser Psalm nicht ohne Trost, nicht ohne Hoffnung, nicht ohne Licht. Denn erstens bekennt er, sagt er, du hast das getan und darin liegt ja schon Glaube und Hoffnung. Nicht der Teufel hat das getan. Nicht der launische Zufall. Nicht das böse Geschick. Du! Das ganz anderes. Und zudem kann er diesen Gott, zu dem er redet, ansprechen als den Herrn, als den Gott seiner Rettung. Herr Gott meiner Rettung. Also auch hierin ist Glaube, Zuversicht, Aber abgesehen von dieser Ausnahme kommt das auch in fast jedem Psalm zum Ausdruck. Diese Gewissheit, dieses Frohlocken, Loben über Gottes Hilfe, über Gottes Heil. Und so ist das ein sehr passender Titel, das Buch der Tehillim, das Buch der Lobpreisungen. Aber es sind eben Psalmen, wirklich Psalmen, es sind Lieder, gesungene Gebete also, zur Harfe, zur Zehnseit. Lyrik also. Eine sehr lebendige Sprache, eine sehr farbige Sprache. Tiefste Empfindungen, Leidenschaft, unbändige Freude, all das kommt hier zum Ausdruck in wirklich starken Farben. Aber die Substanz ist natürlich das Entscheidende. Das ist ganz klar. So wie eben der Leib mehr ist als die Kleidung. Das hat der Herr ja gesagt. Der Leib ist mehr als die Kleidung. Die Substanz ist das Entscheidende. Aber wir sollten doch auch daran denken, dass es nicht von ungefähr ist, dass es Lieder sind. Wir haben das vorhin schon festgehalten, dass die Psalmen in erster Linie persönlich sind. Und man kann natürlich die Psalmen auch auslegen, und hierin die verschiedenen Haushaltungen unterscheiden. Tausendjähriges Reich, das Kommen des Reiches des Messias ist alles in den Psalmen auch drin. Wir werden darauf auch zu sprechen kommen. Aber das Entscheidende ist ganz sicher das, dass über alle Zeitalter hinaus haben alle Heiligen den gleichen Glauben an den gleichen Gott gehabt. Der Gott Abrahams und der Gott Davids ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und das ist unser Gott. Und darum lesen wir diese Psalmen und wir finden in den Psalmen Worte, die ganz genau unsere Empfindungen treffen. Und das ist etwas Bewegendes. Das bewegt uns, das berührt uns. Wir lesen diese alten Gedichte, diese alten Lieder, die sind 3000 Jahre alt oder das älteste noch älter, fast 3500 Jahre alt. Wir lesen sie und wir empfinden genauso. Denn der Gott Davids und der Geist, der in David wohnt, der ist unser Gott. Ist der gleiche Heilige Geist, der in uns wohnt. Und uns den gleichen Trost, die gleiche Gewissheit in der Gegenwart Gottes gibt. Und so ist das für den, der glaubt und für den, der die Bibel glaubend liest, einer der manchen und mancherlei Beweise dafür, für den göttlichen Ursprung der Schrift. Anders nicht erklärbar und verstehbar als der gleiche ewige Gott, der David lehrte, auch uns lehrt und der gleiche Geist dieses gleichen Gottes auch in uns wohnt. Dann etwas zu den Psalmen und zum Neuen Testament. Die Psalmen sind das meistzitierte Buch im Neuen Testament. Kein Buch wird so häufig zitiert wie die Psalmen. Nicht weniger als 50 Psalmen werden im Neuen Testament entweder wörtlich zitiert oder in ganz deutlicher Anspielung angeführt. Und diese Tatsache zeigt uns nun, dass die Psalmen so prophetisch, so persönlich sie sind, gleichzeitig in hohem Maß prophetisch sind. Und das ist zunächst irgendwie doch überraschend. Denn wir denken doch, mein persönliches Ergehen, das hat doch nur etwas mit mir und mit meinen Umständen zu tun. Was hat das mit Prophetie zu tun? Denn wir denken bei Prophetie meistens an etwas, das uns nur sehr indirekt berührt. Aber offensichtlich ist die Tatsache, die bloße Tatsache, dass es Prophetie und Erfüllung gibt, etwas vom uns persönlich am tiefsten Berührenden, das es gibt. Wenn wir nämlich daran denken, dass das, was die Beter in den Psalmen vor Gott bekannt haben, aufgeschrieben haben, dass das gleichzeitig Weissagungen sind von zukünftigen Ereignissen, dann begreifen wir, dass der Gott, der damals einen David oder einen Asaf oder die Söhne Koras führte und dem sie begegneten in ihren Umständen, dass er der Gott ist, der von Anfang an das Ende sieht und alles auf dieses Ende hin angelegt hat. Und könnte irgendetwas geeigneter sein, uns einmal zu lehren, diesen Gott zu fürchten, von dem alles ausgeht, von dem alles abhängt, könnte etwas geeigneter sein, als uns, die wir eben in einer Welt der Sünde leben, der Finsternis, umgeben sind von Feinden, von Schwierigkeiten, selbst von Sünde, umgeben und damit kämpfen, könnte irgendetwas geeigneter sein, uns festzumachen, unsere Herzen zu befestigen, als dieses Wissen, dass Gott mich, meinen Weg, von Anfang an gesehen hat. Wir vertrauen einem Gott, der durch das Überhandnehmen des Bösen, durch das Eindringen des Bösen überhaupt in die Schöpfung nicht in Verlegenheit gebracht wird. Wir vertrauen einem Gott, der sich dann nicht hinsetzen muss und überlegen muss, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist die Sache schief gelaufen. Sondern wir vertrauen einem Gott, der durch die Finsternis, in die diese Welt der Sünde wegen gehüllt ist, von Anfang an einen Weg gebahnt hat und bei dem die Nacht so hell ist wie der Tag. Das sagt David an einer Stelle. Du umgibst mich von allen Seiten. Und zwar nicht nur geografisch und örtlich, sondern auch zeitlich. Von Ewigkeit her in alle Ewigkeit. Ehe ich ein Wort sagte, du weißt es schon. Psalm 139. Bei dir das, was an mir finster scheint. Und uns ist das Leben, die Welt, der Weg, den wir gehen, ist uns dunkel. Die Zukunft ist uns verhüllt. Wir sehen nichts. Finster wie die Nacht. Und David sagt im Psalm 139, im Vers 12, Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Asaf vergleicht die Welt mit einem aufgewühlten Meer. Psalm 77, Vers 19. Und zwar tut er das nach durchwachten Nächten und nach Seufzen und Stöhnen, und das gibt ihm Festigkeit, Gewissheit, Trost, dass er den Weg wohl, nicht sehen mag. Er sieht nur ein aufgewühltes Meer, aber da ist ein Weg. Psalm 77, 19. Im Meer ist dein Weg, deine Pfade in großen Wassern, und deine Fußstapfen sind nicht bekannt oder von uns erkannt. Wir sehen sie nicht. Aber wir wissen aber, dass Gott sie weiß und sie sieht. Dann will ich eine Stelle lesen, noch einen Vers lesen aus Psalm 139. Ich habe in den letzten paar Wochen den Propheten Jesaja gelesen. Und da kommt immer wieder diese Wendung vor, die auch im Psalm 139 steht. Psalm 139, Vers 2, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von wie Ferne? Von 2 Metern. Von Ferne. Jeremia sagt an einer Stelle, und ich fand diese Stelle immer ganz komisch, ich habe das nie begriffen. Der Herr ist mir von Ferne erschienen. Denn wenn wir sagen von Ferne, dann meinen wir irgendwie, ja, so von Ferne, so vage, dass wir etwas nicht richtig wahrnehmen. Der Herr ist mir von Ferne erschienen, und dann dachte ich, ja, er hat den Herrn nur so ganz schwach erkannt. Aber er will etwas ganz anderes sagen, Jeremia. Der Herr ist mir erschienen als der, der von fern her wirkt. Der auch nicht dadurch in Verlegenheit gebracht wird, dass sein Volk sich von ihm abkehrt in beständiger Abkehr. Von ferne ist mir der Herr erschienen. Und dann sagt er, Jeremia 31, Vers 3, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, von Ewigkeit her geliebt. Von so fern. Von Ewigkeit her. Und das sind Gedanken zu hoch für mich, sagt David, das sind Gedanken zu hoch für uns, aber sie genügen, um unser Herz und unser Gemüt vor diesem Gott zu beugen. Das beugt unser Herz und unser Gemüt vor ihm. Und das wiederum führt uns zur Ruhe. Jetzt diese Stelle noch aus dem Propheten Jesaja. Es fiel mir eben beim letzten Mal durchlesen dieses Propheten auf, wie häufig Jesaja darauf verweist, dass Gott von fern her wirkt. Von fern her auf ein von Anfang an hin angelegtes Ziel. Also Jesaja, Kapitel 22, Vers 11. Jesaja 22, Vers 11. Hier geht es um Jerusalem, das sich rüstet, um einer Belagerung zu trotzen. Ihr macht einen Behälter zwischen beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches, aber ihr blickt nicht auf den, der es getan, und seht den nicht an, der von fern her es gebildet hat. Es gibt keine Zufälle. Nicht Schicksal regiert, sondern ein ewiger, alles wissender, allwissender und allmächtiger Gott. Ein lebendiger Gott. Ein Gott der Wahrheit und der Liebe, des Lichts und der Liebe. Er hat von fern her gewirkt. Dann Kapitel 25, Vers 1. Herr, du bist mein Gott, ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen, denn du hast Wunder gewirkt, Ratschlüsse von fern her. Treue und Wahrheit. Kapitel 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Sei es in Erlösung, sei es in Gericht von fern her. Dann Kapitel 37, Vers 26. Hast du nicht gehört, dass ich von ferne es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte verwüstest zu Öden und zu öden Steinhaufen. Noch eine Stelle, Jesaja 46, Verse 9 bis 11. Jesaja 46, Verse 9 bis 11. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und im Vers 11 sagt er, dass auch das Gericht, das Israel ereilen muss, dazu gehört. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Ja, diese Stellen wollte ich ohnehin nur noch lesen. Also zu Psalm 139, von ferne erkennst du. Die Psalmen, so persönlich sie sind, gleichzeitig prophetisch. Weil das, was wir auch als persönliches Erleben erleben, weil das nicht losgelöst getrennt werden kann vom ewigen Gott, der von Anfang an mit uns, an uns, durch uns seine Ratschlüsse verwirklicht. Wie großartig ist das? Diesem Gott vertrauen wir und diesen Gott beten wir an.